Swiss und Tat sind wirklich da, kommen nicht immer klar. Schalalalala, was sie sagen, ist immer wahr.
Swiss und Tat sind wirklich da, komm nicht immer klar. Schalalalala, was sie sagen, ist immer wahr. Ja, das sind Swiss und Tat.
Swiss und Tat.
Ja, das sind Swiss und Hart, Swiss und Hart.
Guten Abend.
Swiss und Hart.
Solche Gesundheit. Christian.
Swiss und Hart.
Hallo, hörst du mich?
Ich höre dich, hörst du mich?
Ich höre dich.
Ja, geht's dir gut?
Ja.
Schön, dich zu sehen, dass du auch hier bist.
Schön. Danke,
geil,
dass du da bist für meinen kleinen Auftritt hier heute. Ein paar Leute, können wir euch einmal mal hören?
Das ist so ein bisschen Lord of the Lost Lautstärke, oder? Das
brauchen wir nochmal Swiss-Lautstärke
probieren? Ja, einmal Swiss und die anderen Konzert-Lautstärke vielleicht? War das jetzt gemein?
Nee, so wie immer. Ich habe meinen Heizlüfter hier, alles gut.
Ach, Christian.
Wir haben gerade schon festgestellt,
Backstage. Bei Stress muss ich immer so viel essen.
Und das, was nach dem Essen passiert. Wir haben gerade schon festgestellt, Backstage, dass wir überhaupt nicht wissen, mit welchen Erwartungshaltungen ihr heute hier in diesen Podcast gegangen sind, weil wir selber gar nicht so richtig wissen, was wir machen. Also wir haben hier so Stichpunkte.
Das stimmt doch überhaupt nicht.
Du hast den
Man
richtigen
muss ja
Plan
einfach
gemacht?
Sagen, sorry, ich rede jetzt mal mit offenem Mund.
Okay.
Es ist einfach mega spannend, was wir so zu erzählen haben. Die Leute haben alle auch Zettel bei sich und Stifte, weil heute sehr viel kommen wird, was man auch einfach mitschreiben will. Sehr viel Lebensweisheiten, die euch sehr viel bringen werden. Vielleicht von Chris den einen oder anderen Investment-Tipp. Und ansonsten einfach coole Geschichten. Und ich möchte, Chris, jetzt mit vollem Mund dich einfach mal fragen, wie geht's dir wirklich?
Bisschen viel gerade alles auf einmal. So gegen Jahresende. Wir haben ja Lordfest nächste Woche und ansonsten ist auch gerade unglaublich viel los. Viel Stress. Wer ein bisschen unsere Posts verfolgt, merkt vielleicht, dass da relativ viel gerade chaotisch los ist bei uns. Aber ich bin froh, hier zu sein und ich bin tatsächlich froh, dass wir diese Schnapsidee umgesetzt haben, weil du hast mich vor einem guten Jahr gefragt, ob wir einen Podcast machen wollen und dann haben wir gesagt, naja, treffen uns halt alle zwei Wochen und labern ein bisschen und jetzt sitzen wir hier in einer Kirche, das heißt, wir haben es geschafft, innerhalb nicht mal eines Jahres aus einem Podcast eine Religion zu machen.
Eine Religion, sehr gut. Und ich muss was sagen, diese Kirche, ich habe es dir noch nicht erzählt, die ist für mich etwas wirklich sehr, sehr Besonderes. Das klingt jetzt ein bisschen absurd. Wie nennt man den, ist das der Gemeindepriester hier von der Kirche? Ich glaube, es ist der Gemeindepriester, also der die Gemeinde, ich glaube, es ist eine evangelische Kirche, der die hier
dann
leitet.
Dann ist das ein Pastor.
Der Pastor, Dankeschön. Dabei kenne ich mich mit Religion eigentlich so aus, ich verstehe gar nicht. Ja. Der hat auf der Beerdigung meines Vaters die Rede gehalten. Meine Mutter ist mit dem befreundet. Der Park hier hinter, also wir sind jetzt wirklich in meiner Jugend hier in der Gegend. Also hier bin ich groß geworden, 300 Meter Luftlinie, Alsenplatz bin ich groß geworden. Dahinter ist der Wohlers Park. Da habe ich damals ich habe dir davon erzählt, mein Hamster Stupsi begraben. Das war sehr traurig.
Entschuldigung.
Mittlerweile, falls ihr im Sommer mal in Hamburg seid, ich kann euch nur empfehlen, geht in den Wohlers Park.
Zu Stupsi. Weißt du noch, wo er liegt?
Oh, das wäre so cool, wenn die Stupsi-Religion entsteht und alle Menschen...
Ein kleines Swiss und die anderen Kreuz drauf machen und Stupsi 1323.
Stupsi 1323, genau. Und tatsächlich das Hospiz, wo mein Vater bis zum Schluss war, ist hier über die Straße rüber. Und im Wohlerspark bin ich glaube eine Woche bevor er gestorben ist, sind wir beide noch mal mit dem Rollstuhl hier in dem Wohlerspark. Das heißt, für mich ist das wirklich ein sehr besonderer Ort. Und du warst ja auch schon mal hier.
Ja, das ist jetzt so makaber, weil du jetzt gerade natürlich eine Geschichte erzählst, die wir wollten das ernste Thema eigentlich eher für den, nee, wollten wir im ersten Teil machen. Ne? Also ihr merkt, wir sind 5 Minuten hier und reden gleich über den Tod. Und bei dir geht es tatsächlich um eine tragische und persönliche Geschichte. Ich wurde eher mit meinem eigenen Tod hier quasi konfrontiert, weil wir haben hier ein Musikvideo gedreht, wo ich genau hier, wo der Tisch jetzt steht, in einem Sarg liege und meine eigene Beerdigung vorfeiere, weil ich ja bei meiner Beerdigung später nicht anwesend sein kann. Und Teil dieses Musikvideos ist, dass ich hier stehe und die 4 anderen Jungs aus der Band, die standen dort und stehen um meinen Sarg herum und ich komme dann durch die Kirchentür rein, quasi als mein Geist und sehe mich in dem Sarg und sehe in dem Moment erst, dass ich tot bin und dann beginnt so ein bisschen so eine Reise durch die Vergangenheit. Und das war ein ganz komisches Gefühl, in so einem Sarg zu liegen. Also keine Ahnung, vielleicht ist das Gothicste, was ich je gemacht habe. Und es gibt tatsächlich die Legenden von so irgendwie so Hardcore-Gruftis, die haben statt ein Bett einen Sarg und da schlafen die drin und finden das total geil. Nichts daran war geil. So, gerade als das Ding zugemacht worden ist, weil es gab so Szenen, wo es dann zugemacht wird am Ende, ich schließe dann die Augen und bla bla bla. Das war echt makaber. Also mir wurde da richtig ein bisschen schlecht. Das heißt, ich
bist du klaustrophobisch? Ich weiß nicht.
Ein bisschen manchmal, also jetzt nicht in einem regulären Fahrstuhl oder so. Ich werde klaustrophobisch unter Wasser oder so zum Beispiel, wenn ich ohne Schnorchel oder ohne Scuba-Diving-Atemgerät runtergehe und so mit offenen Augen. Ich bin ja auch Brillenträger, das heißt super kurzsichtig unter Wasser, kannst nicht atmen. Das heißt, ich kenne so klaustrophobische Gefühle und das hatte ich ein bisschen in diesem Sack.
Bist du mal im Fahrstuhl stecken geblieben?
Ich ganz kurz, ein paar Minuten in einem richtig großen, im Bunker, Feldstraße.
Ja, ja, okay.
Aber das war so. Pff.
Ich bin einmal auch ganz kurz. Es ist für mich mit der. Also, das ist, glaube ich, der Moment, wo am meisten bei mir Panik hochkommt. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, so, dann drückst du diesen Knopf und sagst so: Hallo, hallo, ist da jemand? Und.
Du warst allein?
Ich war allein im Fahrstuhl. Okay. Ich hatte keinen Empfang. Und es ist auch niemand rangegangen. Also, der sah auch nicht sehr vertrauenswürdig aus. Es war in so einem Hochhaus. Habe ich keine Drogen gekauft oder so, ich war einfach im Hochhaus.
Nicht wie immer sonst.
Ich liebe Hochhäuser. Und ey, ich habe gemerkt, wie so eine unfassbare Panik in mir hochkommt. Und dann ging es einfach. Ey, und das ist, ich bin einfach, also wirklich, ne? Und in so einen Sarg legen, das könnte ich mir einfach, ich glaube, würde ich mir eine andere Videoidee überlegen.
Ja, aber es ist ein wirklich schönes Video geworden. Wir haben dann hinterher auch hier tatsächlich eine Performance-Szene, also hier war dann auch Bandaufbau und ich mag die Kirche. Ich habe hier tatsächlich sogar, das ist ganz witzig jetzt, wo ich drüber nachdenke, schon mal so eine Art Podcast gemacht. Ich mache einmal im Jahr mit dem Chef-Booker von FKP Scorpio, der auch der Chef ist von Mera Luna und Deichbrand und Hurricane und so, Stefan Tarnscheid, den kennst du glaube ich auch mit, dem mache ich einmal im Jahr auf dem Mera Luna immer so ein Talk, wie so ein jährlicher Podcast vielleicht. Und zur Corona-Zeit konnte das nicht auf dem Festivalgelände gemacht werden, sondern das wurde dann hier gemacht. Das heißt, ich glaube, 2021 war da, saß ich schon mal hier, aber ich habe es total verdrängt. Das heißt, es ist gar nicht meine Podcast-Entjungferung in einer Kirche, nur deine.
Das ist meine, ich bin schon erfahren. Alle sind dabei. Aber ist jetzt die Frage, ist das jetzt ein Abstieg oder ein Aufstieg für dich, dass du jetzt hier mit mir bist? Christian, sag nichts Falsches jetzt. Ich habe mir heute extra aus Solidarität mit dir den Fingernagel lackiert. Vielleicht auch mal für die Leute.
Ich habe davon 10.
Und kann ich ein bisschen Wasser...
Oder willst du Cola oder Weißwein?
Nee, ich trinke Weißwein.
Ich möchte deine Frage so beantworten. Der Tag...
Ach so. Ja, ich muss übrigens zu Gothic.
Nee, warte. Ich wollte gerade was Nettes zu dir sagen, weil du wolltest wissen, ob das ein Aufstieg oder Abstieg
nicht
ist.
So.
Nein, ich musste das mal ganz ernsthaft sagen. Ich weiß, es ist immer schwer mit Männern und Gefühlen und dann, man möchte sich in den Arm nehmen und dann stupst man sich aber mal so kurz, dann knüpft man sich so kurz mit dem Ellenbogen an die Schulter und das ist dann schon hoch immer zu emotional. Ich möchte das so ausdrücken, das meine ich ganz ernst. Der Tag, an dem ich dich kennengelernt habe, war ein guter Tag. Bis heute. Das ist so. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das war vor, wann war das eigentlich? 18, 17? Wann bist du bei mir im Studio wegen eines Gastgesangs aufgetaucht?
Ich habe für 8 Kids eingesungen, ne?
Genau, ein Gastbeitrag für 8 Kids.
Genau,
und unser gemeinsamer Freund Eric Burton, der auch heute hier ist. Eric, wo bist du?
Genau.
Da.
Dann wolltest du ganz viele Fotos mit mir machen.
Genau, ich habe gesagt, ich bin auch Fotograf, ich mache auch Filme, ich bringe dich groß raus.
Genau. Aber ich muss mal kurz was fragen. Guck mal, ich bin hier heute reingekommen und Bengt meinte zu mir, Bengt am Sound, du siehst aus wie ein Gothic-Typ. Sehe ich aus wie so ein Gothic-Typ?
Ja, Gucci-Schuhe ist super gothic. Rolex, ist das eine Rolex oder was soll das sein? Malle Rolex.
Ich hatte den Mantel.
Doch,
an.
Der Mantel ist schon ein bisschen. Also, ne,
hey, das ist doch Werbeagentur Berlin, Alter, was ich hier repräsentiere.
Naja, es das mischt sich ja alles. Aber ich kann es dir nicht so richtig sagen. Ich habe bis heute nicht so richtig rausgefunden, was Gothic ist so im Kern. Und ich glaube, jeder wirklich ursprüngliche Goth würde auch sagen, weder Chris Harms noch Lord of Lost sind Gothic. Und das ist auch völlig okay für mich. Ich mag es dunkel.
Aber Gothic so, ist doch...
Dunkle Stimmung, Make-up. Ja. Aber ich bin nicht klassisch Gothic.
Meine Band ist auch kein Rechtsrock, falls du das jetzt, also auch nicht Grauzone nee, oder so, falls du das jetzt in die Richtung drehen wolltest. Ja.
Aber ich wollte zurück zu der Frage, die möchte ich kurz zurückspielen, weil wir haben jetzt darüber geredet, was du mit der Kirche verbindest. Wie geht es dir? Ist das Ende des Jahres, freust du dich, dass es vorbei ist? Ist es schade? Blickst du gerade in die Zukunft? Lässt du alles an dir vorbeiziehen? Lebst du für den Moment?
Ich lebe so im Moment. Ich habe das Gefühl tatsächlich, es war irgendwie ein sehr, sehr langes Jahr. Und ich habe so ein paar, ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht...
Schaltjahr.
Es war ein Schaltjahr. War es ein Schaltjahr?
Weiß ich nicht, aber es...
Das wäre wahrscheinlich... Nee, ich merke einfach, dass es für mich ein sehr langes Jahr war, insofern, dass ich sehr viele Sachen gelernt habe. Und ich finde, das ist eine Sache, die mit dem Alter kommt. Ich bin ja jetzt Ende 20, weißt du mittlerweile.
Ich kenne das Gefühl.
Du kennst das Gefühl von... Aus den 80ern.
Die sah in den 80ern schon scheiße aus, ist immer das Zitat.
Nee, ja. Und ich merke immer mehr oder ich habe immer mehr so ein Bewusstsein dafür, was mir nicht gefällt und was mir nicht gut tut und was ich mir nicht mehr geben kann. Das bezieht sich auf Situationen, das bezieht sich auf Orte, auf...
Die Kunst, Nein zu sagen?
Ja, vielleicht im ersten... Aspekt ist es eher mal die Kunst, mir selber besser zuzuhören, glaube ich. Also ich höre irgendwie mehr in mich rein, dass ich merke so, also ich bin oft einfach immer weitergegangen und es geht einem nicht gut. Kennst du, wenn du Kaugummi zu lange kaust?
Ja,
Und irgendwas nervt dich richtig und dann merkst du, dass dein Kiefer schon total verhärtet ist und du irgendwie so, also, und dann packst du das Kaugummi weg.
Es schmeckt auch nicht mehr.
Es schmeckt nicht mehr, es ist einfach nur scheiße. Und ich glaube, darin bin ich besser geworden. Ich habe so ein paar Sachen gemerkt und wir haben ja auch letzte Woche darüber geredet. Irgendwie, ich merke, dass ich zum Beispiel total genervt von all den Daten bin, die ganze Zeit auf mich einprasseln. Ja, also das Internet als Künstler überhaupt, dass man irgendwie so viel Meinung ausgesetzt ist, dass auch von den Leuten erwartet wird oder die Leute erwarten von einem, dass man so viel Meinung auch in die Welt raus. Warum hast du dich dazu noch nicht geäußert? So, ne? Also wir haben ja jetzt gerade so viele Konflikte und wenn du dich dazu nicht äußerst, ist falsch. Wenn du dich äußerst, ist falsch. Und ich bin mittlerweile so, dass ich denke, ey Dicker, ich habe gar keinen Bock mehr irgendwie so viel Meinung zu sagen, so viel Meinung zu hören. Und ja, ich glaube, ich lösche das Internet, Christian.
Es ist witzig, dass du das sagst, weil natürlich ist das Internet löschen, das ist etwas, das kann nur die Generation nach uns, also meine Mutter zum Beispiel ist ziemlich gut darin, das Internet zu löschen. Ich muss dann ab und zu kommen.
Ach, Mama ist da.
Hallo, Mama ist da.
Hallo, Papa, Mama, einmal Lärm für Mama bitte.
Genau.
Ach, da ist.
Aber ich, es ist ganz verrückt, können wir das immer machen, auch wenn wir den regulären Podcast machen, dass wir so Applaus einspielen. Wenn wir
können uns auch in die Mönckebergstraße immer setzen.
Kennst du den Typ, der in der Mönckebergstraße mit diesem großen Holzkreuz steht, seit 30 Jahren und laut rumschreit? Das ist
Legende. Legende.
Sowas will ich machen, mit Fritz-Cola in der Hand. Was, so, willst, brauchst du mich lauter, leiser?
Lauter.
Willst du mehr Kaugummi? Schmeckt schon nicht mehr?
Nee.
Das Kiefer tut schon weh?
Ey, dieser Kuchen ist super. Hat Pat den besorgt?
Hat er. Worüber haben wir gerade eigentlich gesprochen? Ach, Internet löschen. Nee, es ist witzig, dass du es sagst, weil ich habe tatsächlich gerade durch das, was in letzter Zeit auch bei uns los war, mit dieser Explosion der Fake-Profile und das, egal was man zu machen scheint online, dass es einen so überrennt. Und jetzt gibt es bei Instagram auch noch auf einmal die Möglichkeit, neben dem normalen Profil und den Stories und den Reels und den Posts noch einen Channel zu betreiben. Und das möchten wir natürlich auch irgendwie machen. Aber ich habe das Gefühl, ich würde gerne nächstes Jahr mal zwar genauso aktiv sein im Internet, aber nicht selber der sein, der die Knöpfe drückt. Ich habe keine Lust mehr, Instagram aufzumachen, Facebook aufzumachen, sondern ich möchte gerne einem Admin, einer von den Jungs von unserer Plattenfirma, über eine E-Mail-Adresse schicken, was gepostet wird, und der macht das. Und einfach mal ein Jahr lang mich aus dem Internet fernhalten, was Social Media angeht. Wikipedia lesen, Tagesschau gucken, sowas völlig fein, aber ich muss davon einmal weg, weil es hat mich so in sich aufgesogen Und was in letzter Zeit passiert ist durch diese Fake-Profile, ich habe das Gefühl, es ist nichts Gutes. Ja, wir brauchen das als Promomaschine, wir bringen ein neues Album raus, aber ich muss nicht derjenige sein, der das postet.
Ich kann nicht zu 100% nachvollziehen. Also
ich will auch keinen Kommentar ein Jahr lang mal lesen. Das macht mich irgendwann kaputt.
Ein Kommentar?
Ich will auch keinen Kommentar einfach mal lesen.
Ach so.
Weißt du, so auf YouTube und irgendwas. Ich will das einfach gerade nicht.
Also wir haben ja letzte Woche drüber geredet, dass ich ja auch auf diese...
Sorry, darf ich noch eine Sache dazu sagen?
Bitte.
Und ich
unterbrichst mich ja eh immer die ganze Zeit.
Ich weiß, das ist mein Sport. Und damit meine ich nicht, es gibt auch so viele schöne und nette Sachen, die geschrieben werden. Und viele von euch, die hier sind, die machen das. Aber es gibt so viel Scheiße, wo ich das Gefühl habe, der überwiegt gerade. Und das vergiftet mein Hirn. Und deshalb muss ich auf die schönen Sachen, glaube ich, einfach mal verzichten.
Also bei mir persönlich ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass das Internet das Schlechteste aus den Menschen rausholt, dass das Internet irgendwie auch jeden da, oder jeder fühlt sich dazu berufen, zu allem eine Meinung haben zu müssen. Und ich denke manchmal so, ey, wie wäre es, wenn ihr alle oder wir alle mal ein bisschen weniger Meinung haben? Also, ne, keine Ahnung, dann war das auf Borkum, wo die losziehen?
Und weiß ich nicht, bin gerade überfragt, was du meinst?
Es gab, glaube ich, irgendwo... Oh, ich liebe diesen O-Ton. Ja,
wir haben einen Regisseur heute.
Genau, also auf
Borkum. Nicht nur Tontechniker, auch Regisseur heute, wow.
Auf Borkum, das ist eine Insel, glaube ich, in der Nordsee. Ist das richtig? Ich glaube, es ist die Nordsee. Gehen einmal im Jahr Männer los, so habe ich das mitbekommen.
Ach, das mit den Frauen schlagen,
mit
Kuhhörnern.
Kuh, Digga.
Wie schlägt man eine Frau mit einem Kuhhorn?
Nein, es geht
vorne hin, also wie fasst man das Kuhhorn an?
Es geht überhaupt nicht, ne? Es geht überhaupt nicht. Ich finde nur, diese Psychose, die aus sowas immer entsteht, so Wahnsinn. Auf einmal macht jeder und jede ein Video, wie entrüstet sie sind. Ich habe ein geiles Wort gehört von der Band Treptow, Entrüstungsindustrie. Weißt du? Also es ist wirklich eine Entrüstung. Alle sind so dermaßen entrüstet. Oh mein Gott. Und was passiert? Und ich denke, ja, ist ja auch okay. Aber ey, du kannst halt nicht zu allem, was auf der Welt passiert, immer dich äußern. Also das schaffst du gar nicht. Also, die Leute erwarten, dass du dich zu Israel-Palästina äußerst. Die anderen erwarten, dass du dich zur Ukraine äußerst.
Und zu Borkum.
Zu Borkum. Keiner erwartet, dass du dich noch zu den Frauen in Afghanistan äußerst.
Das ist ja auch schon lange her.
Das ist oldschool. In Sudan, ja, dass die da alle sterben, weil die nichts zu essen haben. Der größte Bürgerkrieg überhaupt. Dazu musst du dich auch nicht äußern.
Syrien ist auch schon out.
Ne, das ist ein bisschen out. Aber zu diesen Themen bitte deine Meinung. Und wenn du keine hast, dann bist du kein Linker, dann bist du kein dies, kein jenes. Und mir geht das... Es langweilt mich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich irgendwie das Gefühl so... Ihr kriegt meine Meinung nicht mehr. Nur wenn ihr meinen Podcast hört. Im Internet nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr, was dazu zu sagen. Und was mir in letzter Zeit ganz oft passiert ist, und das finde ich sehr, sehr unsolidarisch, es gab so Shitstorms, die sich vor allem um meine Person gedreht haben. Und es ist ja nicht mehr nur so, ey, du hast eine andere Meinung als ich. Deine Meinung ist falsch.
Genau, du bist
sondern
falsch.
Es ist auch so, also deine Meinung ist falsch und du bist ein schlechter Mensch. So, das passiert ja. Und gleichzeitig passiert, dass dir nicht zugehört wird. Und ich dachte irgendwie so, okay, damit kann ich leben. Was aber mir ein paar Mal passiert ist, ich will jetzt die Namen nicht nennen, aber es gab so ein paar Künstler, Leute, die ich kenne. Jetzt nicht bekannte, also wahnsinnig bekannte Leute oder so, aber Leute, die ich kenne, die dann so in den Kommentaren angefangen haben, so mich zu ranten. Aha, okay, bla bla bla. Ich habe dann auch immer geschrieben, ich so, Digi, du hast meine Nummer.
Ist das so ein Rap-Diss-Ding, dass man das öffentlich
machen
muss?
Nein, also verstehst du, das sind Leute, die einen direkten Draht zu mir haben, die mir schreiben können und sagen können, ey, das finde ich scheiße, was du da gesagt hast, oder erklär mir das mal. Aber nein, es wird in den Kommentaren ausgedreht. Und ich habe dann diesen Leuten immer privat, ich sag so, ey, wenn du irgendwas zu besprechen hast, mach das privat. Also ich finde es auch immer peinlich, wenn sich Leute im Internet in den Kommentaren schreiben, es ist immer peinlich. So.
Wollen wir das mal machen?
Wollen wir mal ein Battle machen?
Wollen wir machen.
Du hast keine Chance.
Ich möchte, das weiß ich, dafür bin ich dir körperlich überlegen.
Das stimmt.
Und ich möchte
das stimmt.
Eine Sache kurz sagen, wo du sagst, dass du findest, dass diese, oh vielen Dank.
Wir sind sehr, sehr
du willst lecker. Nur, weil das so gut klingt, wenn man kaut und das Mikro.
Kennt ihr ASMR? ASMR, diese erotischen Essensvideos, unter anderem Essen.
Ich kau kurz auf. Wie geht's euch? Alles gut noch? Ich wollte kurz die Zeit nutzen. Wir sind das ja gewohnt, dass wir von der Bühne immer Black drin reinschmeißen.
Ja.
Und ich finde, es ist komisch, wenn wir das nicht auch im Podcast machen. So, hier ist ein Black drum, da ist ein Black drum.
Gib doch den Leuten lieber ein paar Kekse
irgendwie. Ah ja, okay. Lass die mal rumgehen.
Nee, Apfel ist zu gesund.
Genau. Ich mach die Black drin mit drauf. Hier, lass. Nee, ich werf die Banane nicht. Ich schlag dich auch nicht mit einem Kuhhorn. Ist alles gut. Wo du gerade gesagt hast...
Aber wenn wir jetzt alle behaupten würden, du hättest die Frau mit dem Kuhhorn geschlagen...
Dann ist das so.
Dann ist das so.
Was ich dazu sagen möchte, du meintest gerade, du möchtest, dass deine Meinung, also dass eine Meinung auch einen Wert hat. Und das erinnert mich an eine Sache, die einer der Menschen gesagt hat, auf deren Meinung ich sehr viel gebe. Du alle kennst meinen Freund und Kollegen Eike aus dem Studio. Eike Frese, den kenne ich
inzwischen. Eike fährt ein geiles Auto, Alter.
Auf jeden Fall. Und Eike kenne ich jetzt seit... dem Jahr 2001 oder 2000. Wir kennen uns richtig lange. Fast 25 Jahre befreundet. Haben zusammen studiert, Tontechnik und alles und zusammen dieses Studio aufgemacht. Und er ist einer der wenigen Menschen, denen ich tatsächlich irgendwelche Demos von Lord of Lost zeige und nach einer Meinung frage, weil mich das sonst nicht interessiert. Ich mal denke, ey, warum soll die Meinung eines anderen wichtig sein? Ist doch wichtig, dass ich mich damit wohlfühle. Und er hat mir mal eine schöne Sache zur Meinung gesagt. Er meinte, Chris, danke, dass du mich fragst. Und ich möchte aber, dass du weißt, ich werde nie irgendwie was Nettes sagen, damit es dir gut geht. Und das mache ich deshalb, weil meine ehrliche Meinung ist das Wertvollste, was ich dir geben kann. Die kriegt nicht jeder. Und das ist tatsächlich etwas, was so ein bisschen verloren gegangen ist, dass einem ehrlich die Meinung zu sagen, auch respektvoll das sagen zu können, dass es was ganz Wertvolles ist. Und dass es nicht immer nur darum geht, ich schaffe dir jetzt, natürlich soll man dafür sorgen, dass jemand einen Safe Space hat, sich wohlfühlt und irgendwas, aber dabei darf auch die Ehrlichkeit nicht auf der Strecke bleiben. Und ich habe das Gefühl, es ist im Internet gerade nur noch, wir kacken uns argumentationsfrei an oder wir versuchen nur heile Welt zu schaffen. Es ist wenig tatsächlich Konfliktbereitschaft da mit Vernunft. Gibt es nicht.
Sind wir gerade zwei alte weiße Männer, die so auf der Strecke geblieben sind und sich so über die neue Technologie auslassen so?
Ja.
Ah, dieses Internet, nee, lass mal.
Ja, alles Neuland.
Ich fahre meinen Diesel. Das ist alles Neuland. Nee, ich habe das Gefühl, guck mal, früher war es so, oder ich bin so groß geworden, wenn du zu jemandem frech bist oder jemand ist zu dir frech und respektlos, dann kriegst du einen aufs Maul. So. Und ich finde, dass das auch total in Ordnung ist. Also ich muss sagen, die meisten Male, wo ich in meinem Leben aufs Maul bekommen habe,
warst du selber schuld?
Muss ich im Nachhinein sagen, das geht schon in Ordnung so. War ich auch so gerecht? Ich glaube, ich war ungerecht.
Ganz ehrlich,
ich war so ein Internet-Kind.
Wurdest du gemobbt früher? Hast du gemobbt oder beides?
Ich erzähl dir mal eine Geschichte.
Wir haben doch tatsächlich, glaube ich, noch nie über Mobbing gesprochen.
Also ich erzähl dir mal eine Geschichte.
Das steht hier auch nicht mehr auf der Liste. Ja.
Guck mal, ich war als kleiner Junge sehr, sehr schüchtern. Wirklich. Ich bin ja heute noch sehr schüchtern. Haben die Leute ja gesehen, wie ich hier wie so ein Reh rauskomme, so.
Das ist einfach, weil du weißt, wie süß du bist und wie das
wirkt.
Süß.
Ja, ich finde mich auch sehr süß. Und ich war auch sehr naiv. Du musst dir vorstellen, guck mal, ich bin hier groß geworden, Alsenplatz. Und meine Eltern waren so richtige Alt-68er. Wenn du geschlagen wirst, dann die andere Wange auch hinhalten. Man ist nicht gemein.
Sorry, ganz kurz. Ich habe hier gerade, da ist ein Glas runtergefallen. Wir haben ja extra was gemacht, wir haben ja um Ruhe gebeten.
So, einmal eine kleine Durchsage hier, das Ding funktioniert. Ja, wenn ihr hier nicht artig seid, dann gibt es hier Durchsagen durch das Megafon-Telefon. Vielleicht wollt ihr das auch. Also ihr müsst Lärm machen, damit ihr mich hier durchsprechen könnt. So, ich einmal kurz hier für Ruhe gesorgt.
Ich habe das nicht verstanden.
Ich habe nur für Ruhe gesorgt.
Okay, sehr gut.
Ja?
Der Blockwart. Ach, das Glas ist kaputt gegangen. 1 Euro.
Ist okay, ich habe nur nach einem Grund gesucht, das zu benutzen. Okay.
Du hast mich in so einem emotionalen Moment, ich habe gerade so tief in meiner Vergangenheit geschürft.
Alsenplatz, Alt-68er-Eltern.
Genau, meine Eltern waren so, ey, man prügelt sich nicht und so weiter und so fort. Und hier um die Ecke ist der Spielplatz Duschweg. Und ich war immer Duschweg oder Florapark. Und ich weiß noch genau, meine Mutter hat die haben mir immer zur Zahnfee was geschenkt.
Ach so, ganz kurz.
Man
macht den Milchzahn unters Kopfkissen.
Genau,
so?
Und ja, du bekommst okay. Was. Mhm. Und ich weiß jetzt, die werden mich alle so auslachen, wie ich damals ausgelacht wurde. Und die Zahnfee, aka meine Mutter, die olle Lügnerin.
und Weihnachtsmann.
die auch der Weihnachtsmann ist und der Osterhase.
Lügner.
Hat mir Schienbeinschoner gebracht. Ey, und ich komme auf den Fußballplatz und ich spiele Fußball und ich war richtig motiviert. Und dann kam Haji, mein Nachbar, zu mir und meinte, geile Schienbeinschoner, wo hast du die her?
Die habe ich von der Fahrtee bekommen.
Hör mal zu, ich in diesem Haifischbecken mit bestimmt 25, 30 Jungs, die hat mir die Zahnfee geschenkt.
Wie alt warst du da?
Zu jung, Digga.
Und dann, okay.
Haha, du Hurensohn, welche Zahnfee.
Nicht einfach lachen hier.
Das hat deine Mutter dir gebracht. Und ich so, nein, hat sie nicht. Und alle lachen. Es war wirklich wie im Film. Und dann ich so wütend nach Hause gegangen. Mit meinen Schienbeinschonern. Und dann meine Mutter aufgemacht. Sie so, was ist denn los? Ich so, gibt es die Zahnfee gar nicht? Und sie auch wieder Alt-68er. Doch, wenn du an die Zahnfee glaubst, dann gibt es auch die Zahnfee. Und ich halt so sauer. Ich habe mich da bestimmt einen Monat nicht blicken lassen. Und so, das
zu Hause oder auf dem Fußballplatz?
Weder noch. Weder noch. Und ich habe mich wirklich, ey, ich war wirklich zu weich für diese, für die Gegend, wo ich groß geworden bin. Und ich habe dann halt irgendwann gemerkt, wenn du laut bist, wenn du auch frech bist, wenn du der Erste bist, der vielleicht mal körperlich wird, dann passiert dir irgendwie weniger. Und dann ist das in meiner Jugend und in meiner frühen Jugend ist das sehr in eine ekelhafte, also ich glaube, wenn du mich mit 20 kennengelernt hättest, hättest du gesagt, oh Dicker, ekelhafter Typ.
Da war ich Anfang 40.
Da warst du 40. Da, ja, nee, und da war ich wirklich, also wenn ich mich jetzt auf Fotos auch sehe, Sonnenstudio 3000, Haare gegelt, ich war natürlich, weißt du, die meisten meiner Kumpels waren Türken. Ich habe auch geredet, als wenn ich Türke wäre. So.
Also SCH statt CH und so?
Nein, das gar nicht. Ich bin aufs Gymnasium gegangen, ne, hatte eine 1 in Deutsch und war aber so, ja, weißt du, Digga, und so. Und es war halt irgendwie, keine Ahnung, dieser Habitus, der einem so eine Sicherheit gegeben hat. So. Und man war halt irgendwie, man hat irgendwie schneller zugehauen als andere und so weiter und so fort.
Umfeldsanpassung.
Ne? Genau, und irgendwann habe ich dann halt auch gemerkt, dass das totale Gegenteil von diesem Gefühl der Ohnmacht zum Gefühl der Macht. Also es ist, und es ist auch heute noch mein Leben so. Also zwischen Ohnmacht und Macht. Ne? Also und ich merke ganz oft, dass so Momente, in denen ich mich ohnmächtig fühle, wo ich das Gefühl habe, ey, mir entgleitet die Kontrolle, komplett ins Gegenteil. Also komplett so in die Offensive gehe.
Das heißt, gibt es bei dir einen Zustand normal oder bist du immer so himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt? Bist du, also entweder ich habe Hunger oder mir ist schlecht, Typ. Oder gibt es bei dir auch so, ist alles easy normal? Oder ist es immer das eine oder das andere? Ich meine, ich hab das Gefühl, ich kenne dich auch so einfach relaxed, ohne dass du super euphorisch bist, aber das sagt ja nichts darüber aus, wie du dich drin fühlst. Gibt es ein Normallevel bei dir?
Also ich bin grundsätzlich kein sehr euphorischer Typ, würde ich behaupten. Also der so, ich kann mich viel länger über etwas ärgern, als dass ich mich über etwas freuen kann.
Das heißt, deine Dynamik geht maßgeblich unter den Nulldurchgang. Es geht weniger drüber hinaus.
Wenn du als Wissenschaftler das so beschreibst, Christian, dann wird das wahrscheinlich so sein. Keine Ahnung, aber ja, also genau. Um es kurz zu machen, ich habe jetzt sehr lang ausgeholt. Ich war voll das Opfer. Dann war ich richtig der krasse Typ. Und jetzt pendelt es. Und wie war es bei dir, Christian, in Bramfeld?
Wandsbek.
Wandsbek ist doch Bramfeld, bist du ein Bramfeld?
Wandsbek-Markt. Ja, nee, anderes Wandsbek.
In welcher Straße, kannst du es sagen?
Ja.
Also ich bin hier Langenfelder Straße. Ne? Leute, wenn ihr das, falls ihr noch hier seid und euch durch die dunklen Straßen Duschweg, das war, da bin ich groß. Das
na,
war
mein bei mir Spiel. Ist ja quasi geboren Hamburg, dann Bendestorf, Dortmund, München, nee, andersrum München, Dortmund, dann wieder nach Hamburg, Wandsbek gewohnt, Weselerweg, das ist da draußen in Wandsbek-Ost. Aber in Altona zur Schule gegangen, weil Waldorfschule und langer Schulweg.
Warst du auf der einen Waldorfschule beim Friedhof?
Ja, Bleikenallee.
Ja.
Ja, genau. Dieses alte, schöne Schulgebäude.
Ja.
Genau, da war ich.
Krass.
Und ich, wenn ich mal so reflektiert habe, wir haben nach wie vor jährlich ein Klassentreffen und ich weiß auch, einige von denen hören auch diesen Podcast. Schöne Grüße an der Stelle. Wir haben nach wie vor auch so einen Klassenverbund. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo richtig viele drin sind. Wir kommunizieren wirklich regelmäßig, schicken uns Urlaubsbilder, Bilder von unseren Kids und so weiter. Zu Weihnachten wünschen wir uns schöne Tage. Gibt's immer noch dieses Klassengefühl. Und ich hatte immer das Gefühl, ich war eigentlich entweder so normal oder ich war halt Opfer. Wenn es mir mal schlecht ging. Ich bin sehr super Spätentwickler. Ich bin erst mit 16 in Stimmbruch gekommen. Ich war mit 16 noch 1,64 Meter groß. Ich bin jetzt 1,87. Das heißt, ich bin gewachsen, bis ich 21 war. Ich war der Kleinste. Ich war der Schwächste. Ich konnte nicht mithalten. Die anderen Jungs, die hatten in der 7. Klasse mehr Bart, als ich heute habe. Und das war nicht so einfach. Das heißt, ich habe das Gefühl gehabt, wenn gemobbt wurde, dann war ich Opfer. Und ich habe erst nachträglich durch diese Klassentreffen gelernt, dass als ich dann so 17, 18 wurde, dass ich in der 11., 12. Klasse und auch im Abi ja durchaus auch ein ganz schönes Arschloch war zu einigen, weil ich dann auch wieder ausgeteilt habe. Ich kann mich jetzt wirklich an Details nicht erinnern. Mir wurden so Sachen erzählt, wo ich dachte, ey, what the fuck, echt, das habe ich gemacht, tut mir leid, so Sprüche. Ich habe nicht Leute wirklich drangsaliert die ganze Zeit, also mit nach einem Plan. Aber ich habe halt immer gut ausgeholt. Ich musste mir es zurückholen.
Sagt man nicht auch, verletzte Menschen verletzen Menschen? Irgendwie gibt es nicht diesen Spruch.
Natürlich.
So, und das ist es ist wirklich die Realität, ne? Und ich habe es bei mir im Kleinen gemerkt, ne? So, und ich will mir gar nicht vorstellen, wenn du irgendwo im Bürgerkriegsland groß wirst und als kleiner Mensch schlimme Sachen siehst. Also, ne, wenn man sagt, Armut macht nicht schön, wie soll der absolute Horror, den du siehst als kleines Kind, wie soll das deine Seele irgendwie, wie soll das deinen Garten pflanzen, Hass in dem schöne hässlich, Blumen, ne, wachsen?
Ich meine, dieses Hass macht hässlich kommt nicht von ungefähr. Und wir haben schon häufiger darüber gesprochen, auch was es mit Menschen macht, wenn dein ganzer Kompass, was Gut und Böse angeht, völlig verstellt wird. Also wenn dein ganzes wenn eine Magnetfeldverzerrung der Einordnungsfähigkeit, was gut und böse ist, gestört wird. Wenn dieses typische Beispiel, wenn du als Kind miterlebst, dass deine Eltern abgeschlachtet werden von denen aus dem Nachbardorf, wie viele von den Kleinstbürgerkriegen irgendwo in Afrika, in Mittelafrika. Du wirst dein Leben lang die aus dem Nachbardorf hassen. Und wenn du groß genug bist, gehst du rüber und tust es denen an.
Guck mal, eine kurze Geschichte.
Und ganz, worauf ich hinaus möchte, ist, das ist dann für dich das Level normal.
Ja.
Du hast es halt nicht anders gelernt. So, das ist für dich dein Bild von Gut und Böse. Und da Rache auszuüben, das ist natürlich völlig, völlig krasser, als mit 16 ein bisschen gemobbt zu werden, mit 18 zurückzumobben. Aber es ist das gleiche Prinzip mit einer viel höheren Amplitude. So.
Ich war ja letzte Woche in Warschau. Können wir auch noch drüber reden? DJ Dawizzy hat beim super Event aufgelegt.
Techno?
Nee, das war grandios. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Das sind ja immer noch seine Arbeitgeber, aber es war wirklich, ich habe so einen Deep Dive in eine Welt gehabt, die ich so noch nie gesehen habe. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich habe mir Museum der polnischen Juden angeguckt. Und da war eine Gruppe aus Israel, Kids, ungefähr, hey, das waren bestimmt 100 Kids oder so, mit Personenschützern. Also da waren so 8, 9 Leute, wo du dachtest, boah, das ist Mossad oder so. Also richtig so Typen, wo ich dachte...
Hatten wir beim ESC, wir waren im gleichen Hotel wie die israelische, ja. Wie der israelische Beitrag. Und das war auch so. Das ganze Hotel voll mit diesen...
Ey, es war krass. Also es waren richtige so Typen, wo du gemerkt hast, ey, der macht einen Griff und du bist so, dein Genick ist gebrochen. So eine Typen, ja genau. Und die Kids auch viele mit Kippa und so. Und ich fand das ja auch cool, dass die irgendwie... Dass man in Warschau, siehst du das? Siehst du hier nicht? In Warschau siehst du das. Aber die Kids, und ich rede jetzt sehr allgemein, ne, wenn du in die Gesichter geguckt hast, das waren sehr harte Gesichter. Also keine offenen, lachenden, sympathischen Gesichter. Und da ist mir wieder klar geworden, also ne, wir können darüber reden, dass irgendwie die Kids in Gaza mit Generationen von Hass groß werden. Und die Kids in Israel werden auch mit Generationen von Hass groß. Und wir können jetzt auf beiden Seiten immer erzählen, wie schlimm die anderen sind. Und es sind auf beiden Seiten furchtbare Sachen passiert. Aber genauso können wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir sagen, so Leute, ab einem gewissen Punkt ist es egal, wo die Gewalt herkommt. Sie muss aufhören. So.
Das erinnert mich ein bisschen, es gibt so ein Buch mit Bildern von Nachkriegskindern. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das zu Hause haben, ob meine Eltern mir das mal gezeigt haben. Es war Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde in den späten 40ern, Anfang 50ern diese Kids siehst, die auch vielleicht noch den Krieg als kleine, super kleine Kinder mitbekommen haben und du siehst junge Erwachsene. Du guckst ihnen ins Gesicht und da ist kein Kind mehr. Ich möchte aber, bevor wir jetzt, falls wir jetzt wirklich so deep diven, einmal ganz kurz nochmal den Bogen schließen, wo wir wieder bei Kindern sind, zu der Zahnfee und dem Weihnachtsmann und dem Osterhasen. Das
beschäftigt mich heute übrigens auch noch.
Nee, das Ding ist, mein Sohn, Mika ist jetzt 13, aber der hat mit 4 Jahren ungefähr, hat er selber das Geheimnis des Weihnachtsmannes gelüftet und demystifiziert und sich selber aber auch erklärt und zu etwas Schönem umgewandelt. Und zwar, er war 4 Jahre. Und er sagte, Papa, ja, okay, er hatte nicht so eine Stimme.
Papa, hör mal zu.
den Quatsch wird der Weihnachtsmann so, wie viele Kinder gibt es auf der Welt? Ich so, oh.
Die Logik, ne?
Ja, genau. Und ich so, 1 Milliarde, wie viel ist das? Ich so, naja, 1000 mal 1000 mal 1000. Er so, aber Weihnachten ist immer am gleichen Tag, ne? Ich so, ja, und so ging es dann halt weiter. Und dann hat er irgendwann gesagt, aber das ist doch Quatsch und mit Rentieren fliegen und bla. Und er hatte vorher so ein Buch gehabt, wie funktionieren Flugzeuge und so und Tragflächen und so. So für Kinder erklärt. Also ja, guck mal, die haben gar keine Tragflächen, die kutschen. Und ich so, oh Gott. Und dann hat er gesagt so, aber meinte ich zu ihm, ja, du hast recht, den Weihnachtsmann, den gibt es nicht. Und dann sagt er, bevor ich es sagen konnte, hat er mich beruhigt, weil er gemerkt hat, ich wurde zu nervös. Aber Papa, es ist doch einfach eine schöne Geschichte, die man sich erzählen kann.
Was für ein schlaues Kind hast du.
Und dann feiert man Weihnachten und man sagt sich trotzdem, die Geschenke kommen vom Weihnachtsmann. Das fühlt sich doch gut an. Ich so, ich könnte es dir nicht besser erklären. Und dann meinte er so, und Osterhase? Ich so,
den gibt's.
Same thing. Und das war halt ein Problem, weil mein Neffe, der ist 2 Jahre jünger als Mika, der hat halt noch länger an den Weihnachtsmann geglaubt. Und jetzt mach mal so ein, der Mika war dann 6 oder 7 und der Neffe war halt 2 Jahre jünger und musste immer sagen, Achtung, nicht jetzt klug scheißen. Also du kannst gern so Sachen sagen, wie die Sonne geht nicht unter, die Welt dreht sich nur, aber lass den Weihnachtsmann leben, dieses Weihnachten. So. Inzwischen wissen beide Bescheid. So.
Es ist, man, diese Kinder, es ist Wahnsinn, ne? Rosa hat auch vor 3 Tagen oder so, hat sie ja, jetzt der 1. Advent, ne? Da meinte ich, ja, ich glaube schon, und der 4. Advent ist dann Heiligabend. Da sagt sie, meiner Meinung nach, so redet sie, meiner Meinung nach ist Heiligabend, ist der 4. Advent der Abend vor Heiligabend. Warte, ich frag mal. Sie kommt wieder, ha, hatte ich doch recht, ist der Abend vor Weihnachten.
Und da hast du gesagt,
und ich denke so, Digga, Jahr du schon. Hast vor 2 Jahren hast du noch alles vollgekackt und ich hab's weggemacht und jetzt erzählst du mir gerade, wo der 4. Advent ist. Und irgendwie ist es so eine Mischung aus, hör mal auf, so schlau zu tun, Alter.
Und super stolz.
Spiel dich mal nicht so auf. Und, das ist schon gut, das ist von mir.
Ich hab eine Sache auf dem Zettel, die ich dich immer mal fragen wollte, wenn wir jetzt gerade dabei sind. Und ich habe auch gesagt, ich wollte eigentlich auch mal so in der Kirche mal die Chance nutzen, über Tabuthemen zu sprechen.
Ich muss meine Jacke wieder anziehen, mir ist wirklich kalt, Alter.
Pass auf.
Nee, ich höre dir zu.
Genau, aber ich habe ja auch den Heizlifter, ich kann auch in deine Richtung drehen. In unser beider Richtung. Wir teilen ihn uns, Werner. Was ich dich fragen wollte, weil zum Beispiel eins dieser Tabuthemen, was es nach wie vor gibt, ist das Thema Aufklärung. Ja, es gibt Aufklärung in der Schule, aber ich kenne nach wie vor Eltern, die so, keine Ahnung, die haben Kids, die sind 3, 6, 7, 10, 15, die reden gerade von dem Alter, wo man Kinder mal langsam aufklären sollte oder wie es vor ein paar Jahren war. Und ich höre so Sachen wie, naja, die undankbare Aufgabe, dann die Geschichte von den Bienen und den Blumen zu erzählen, die hatte ich. Und denke ich so, was ist daran undankbar? Was ist daran immer noch so komisch? Und ich kann dir gerne erzählen, wie das Aufklärungsgespräch bei Mika lief, aber ich will erstmal von dir wissen, kam schon mal die Frage, wie entstehen eigentlich Kinder und ist das etwas, was dir bevorsteht? Hast du das Gefühl, das ist komisch? Oder lässt du das lieber die Mama machen? Oder macht ihr das zusammen? Hast du mal drüber nachgedacht? Weil irgendwann kommen die Fragen. Wie fühlst du dich bei der Vorstellung, Rosa fragt dich, Papa, wie werden Kinder gemacht?
Bei der Frage sage ich, das fragst du deine Mama, ich muss los zur Arbeit.
Ich weiß es bis jetzt auch nicht, du warst auf einmal da.
Ich sage, ich war immer besorgt.
Ich war 10 Monate im Urlaub und als ich wiederkam...
Nee, so eine Sache, du musst ja sehen, Christian, ich bin ja auch ein genannter Schweizer und so eine Themen sind mir mega unangenehm.
Nee, ernsthaft jetzt?
Ja, es... ich mach das nicht. Es gibt so Sachen, da sag ich, da fragst du, frag Mama. Frag nicht mich.
Weil du nicht weißt, wie du es erklären solltest? Oder ist es, weil sie ein Mädchen ist?
Nee,
und die Mama ist auch ein Mädchen?
Weil es auch, egal wie ich es erkläre, es wird falsch sein.
Okay.
Was hast du erzählt? Das kannst du doch einem kleinen Kind nicht erzählen, so?
Nee, weil ich meine, es ist ein grundsätzliches Ding. Ich habe mal einen Bericht darüber gelesen, dass es grundsätzlich so ist, dass sich Jungs lieber vom Papa aufklären lassen und auch Väter eher das Gefühl haben, sie können den Jungen aufklären. Und genauso auch bei Müttern und Mädchen. Warum das ist, keine Ahnung. Es ist vielleicht irgendwie so ein Grundgefühl schon der Kinder. Wir sind irgendwie, was das biologische Geschlecht angeht, wir verstehen uns da eher, obwohl sie gar nicht so richtig wissen, was auf sie zukommt in dem Gespräch. Aber es ist tatsächlich so ein Ding.
Wann macht man das denn heutzutage, dass man Kinder aufklärt? Ich erinnere mich nicht an ein Gespräch, wo mein Vater zu mir kam und meinte so, das ist ein Kondom. Pass auf, so, hier ist eine Banane. Ich erkläre dir jetzt mal. Das, was du mit den Bienen und den Blumen, das war was für Anfänger. Ich erzähle dir jetzt mal. Ja, hier dieser Donut, die Banane. Also das gab es bei uns nicht.
Dieser Donut, die Banane. Nee,
also wirklich sowas gab es nicht. Es war, also klären sich Kinder nicht selber auf?
Ja, tun sie.
Hör mal zu, Duschweg auf dem Fußballplatz. Real Story. Da war eine Stelle, da hatten Jungs so ein gezeichnetes Pornobildchen von einem Paar, was Sex miteinander hat, gezeichnet, vergraben. Vergraben. Und alle, die wussten, wo das ist, haben das ab und zu ehrfürchtig ausgegraben und so ihren Kollegen, oh, guck mal, Alter.
Wollen wir nachher schauen, ob es noch da ist?
Gut wieder weg und so. Und klären sich nicht Kinder und Jugendliche selber auf?
Ja, tun sie. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Teil des Prozesses. Man klärt sich gegenseitig auf. Es gibt die Bravo. In meinem Fall gab es auch eine größere Schwester.
Gibt es noch die Bravo?
Ja.
Echt?
Gibt es, ja.
Ich habe immer die Popcorn gelesen.
Ich auch.
Echt?
Ich auch. Da waren die cooleren Poster drin. Ja,
Mann. Also ich habe Spaß gemacht.
Aber also okay. Das Ding ist, ich hatte auch eine größere Schwester. Das heißt, meine Eltern sind drumherum gekommen, mich aufzuklären. Glück gehabt. Das hat meine Schwester gemacht. Aber das Ding ist einfach, also ich habe zum Beispiel an Mika erlebt, der hat in der Schule auch erzählt, dass er meinte, als Sexualkunde dann kam, in der zweiten, dritten Klasse oder so, dass ein paar nicht Bescheid wussten und super schockt waren. Und gesagt haben, warum haben meine Eltern mir davon nichts erzählt? So, klar, man hört irgendwelche Ficky-Ficky-Witze und so schon in der ersten Klasse, man kann das aber nicht richtig einordnen. Und wenn einem die Tragweite dessen, was mit so einem Körper passiert und wofür die da sind im sexuellen Sinne, dann klar wird, teilweise die das Gefühl hatten, die Kids, also so habe ich es von Mika gehört, dass es fast was Übergriffiges war, diesen Unterricht zu haben, weil keinerlei Vorbereitung da war.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass du heute als junger Mensch sehr schnell an Pornomaterial rankommst.
Ja, ja,
und ich glaube, das Hauptproblem ist, dass diese ganzen Pornos Sex immer als irgendwie so einen Sportakt darstellen, wo zwei sich einfach möglichst in alle Körperöffnungen gegenseitig wie so Supersportathleten gegenseitig penetrieren. Und ich finde...
Ja, und alles funktioniert doch. So ein Schwanz ist immer hart. Die ganze Zeit. Von vorne bis hinten. Punkt.
Ja, 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 Christian. Also gut, dass du den Einwurf noch gemacht hast.
Naja,
nein, das war wichtig.
Tatsächlich.
Aber das meine ich auch.
Frauen, die sind halt immer bereit.
Ja, wir Frauen sind immer bereit, die Männer sind alle.
Immer Feuerwehralarm. Und löschen.
Ja, und ich finde halt, das klingt jetzt vielleicht so hippie-mäßig, aber ich finde es viel wichtiger, dass Kids und auch Mädels irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, dass es einen Sex gibt oder dass es Sex geben sollte, der beiden Spaß macht. Der ja, ob das Jungs oder Mädels mit Mädels oder Jungs, wie auch immer, dass das irgendwie darum geht, dass man sich einander annähert und irgendwie guckt, dass es beide sehr genießen und dass es nicht darum geht, dass irgendwie ein geiler Stier sich irgendwie möglichst geil abreagiert und die Frau dabei gut aussieht oder so, sondern dass es das klingt jetzt
nicht typisch. Ich sehe es zu bildlich gerade.
Ein Akt der Liebe ist, Christian. Und ich finde, das finde ich viel wichtiger. So, weißt du, das ist nicht dieses Pornogerammel, das ist doch ein Witz.
Also, aber ist es nicht umso wichtiger, dass man, also ich sehe das zumindest so, dass es dadurch umso wichtiger wird, mit den Kids vorher drüber zu sprechen. Vielleicht nicht, oder sagen wir so, du sagst jetzt, okay, du weißt nicht, wie du das aktiv ansprechen solltest, aber vielleicht wirst du gefragt. Und ich kann dir kurz erzählen, wie das bei uns war. Es war bei uns genauso, Mika halt immer den ganzen Tag fragen, wie geht das? Und ich dachte auch, oh Gott, wie lang wird dieses Gespräch? Wird das kompliziert? Dieses Gespräch war, keine Ahnung, auf dem Weg von der Einfahrt zur Simon von Utrecht Straße bis zur Endoklinik. Das sind 1,5 Kilometer. Die Aufklärung war vom Ding her vorbei. Mika fragt, wie ist das eigentlich mit Kindern? Wie wird das gemacht? Und bla bla bla. Das ist irgendwas, ich habe da was gesehen, weil wir haben ja Tierdokus geguckt, dieses Unsere Erde und so, weißt du? Und da siehst du, wie der Löwe mit der geilen Mähne die Löwen behoppelt und so. Und da war schon so, hä? Was machen die da? Und immer Paarung, Paarung, Paarung. Und immer klar, irgendwie irgendwas mit Kindern, weil die Umschnitt, Löwenbabys. Mhm. So, und dann hat er gefragt, machen das Menschen auch so? Ich so, prinzipiell ja. Und dann habe ich ihm das halt kurz erklärt. Meine ich so, naja, pass auf, also dein Penis ist nicht nur zum Pinkeln da. Er so, ah, ja. Er so, oh wow, wie was? Und ich so, naja, das wird halt da reingesteckt und bla bla bla. Und dann passiert halt was. Ich habe es wirklich so easy versucht zu erklären, wie es geht. Und dann kam der Punkt, und das, ich fand diese Kinderlogik so verblüffend. Da fragt er, wie soll denn das gehen? Er ist doch immer so weich, da kriegt man noch nichts. So. Und komisches Thema an der Kirche, ja, aber auch kleine
Kinder. Ich wollte gerade sagen, es ist wirklich ja, so viel falsch gerade.
Aber ey, das ist doch das Ding. Es ist eins dieser Tabuthemen. Es ist eben eigentlich gar nicht falsch. Und deshalb ist es mir auch nicht unangenehm, darüber zu reden. Deshalb meine ich so, und es ist so. Ja,
das merkt man, Christian.
Auch kleine Jungs können eine Erektion haben, auch wenn es nichts mit sexueller Erregung zu tun hat. Morgens beim Pinkeln, Morgenlatte. Man kennt das. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, ich möchte einfach mal offen drüber reden. Fragt ihr euch, wie klärt ihr eure Kinder mal auf? Meine ich so, du kennst das doch morgens, wenn das Ding manchmal hart wird. Er so, ja, das ist immer total witzig und das ist immer total schwer zu pinkeln. Ich so, ja. Und dann meine ich, und genau diese Funktion passiert später, wenn du groß bist, nicht nur morgens, sondern dann kriegst du das auch mit dieser Lego-Geschichte hin. Und dann waren wir am Ende der Simon von Utrecht Straße und er sagte, ah, das ist interessant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spaß macht, aber jetzt habe ich es verstanden.
Ja.
Und das war super einfach.
Das hast du gut gemacht. Ich bin da sehr dankbar, dass ich eine Tochter habe und das einfach weiterreichen werde, das Thema. Aber auch da, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man einem Kind das Gefühl gibt, ey, bei allem und auch besonders bei dem sexuellen Akt oder wie man das nennen will, guck, dass du dich wohlfühlst dabei. Ne?
Dazu gehört nur eine Sache übrigens auch. Und das ist ein weiteres Tabuthema. Ich weiß, es ist vielleicht doof und einige fühlen sich vielleicht unangenehm berührt. Aber Masturbation zum Beispiel.
Ja, ist auch das ist mein Thema. Da können wir gerne ein bisschen
drauf. Ja,
ich schicke mir nochmal hier.
Ja, pass auf. Du kommst ja irgendwann... Ich habe festgestellt,
bin bereit für Masturbation, jetzt warte, erzähl weiter.
Nein, ich habe festgestellt, durch Gespräche mit Kollegen, mit Freunden, die Kids haben, die schon ein bisschen älter sind, Kids in der Pubertät, es gibt nicht nur das eine Aufklärungsgespräch. Es kommt irgendwann auch das Gespräch, wo du vielleicht sagen musst, ey, wenn es sich gut anfühlt, fass halt an. Und nein, du wirst davon nicht blind.
Aber haben deine Eltern mit dir...
Also nein.
Meine Eltern haben weder mit mir über Sex geredet...
Nein, haben sie nicht.
...noch über Masturbation.
Aber wenn Fragen... Aber wir haben eine andere Grundlage. Mika und ich, wenn er irgendwas wissen will, dann fragt er mich.
Aber ich habe auch nicht... Hast du gefragt?
Ich hatte meine Schwester. Ich habe alles meine Schwester gefragt. Aber weißt du, Mika ist so ein Typ und wir wohnen auf St. Pauli. Und er sagt, was ist das für ein rosa Delfin im Schaufenster? Ich so, naja... Was ist eine Nutte? Weißt du, und da steht irgendwo, keine Ahnung, anal. Also, du musst halt solche Sachen irgendwie erklären. Statt, wenn du ihm das Gefühl gibst, da reden wir mal später drüber, uiuiui, dann denkt er, fuck, das ist irgendwie unangenehm. Dann fragt er dich nicht. Er will wirklich mal was wissen. Und er kriegt keine Antwort. Du spielst den Ball so ekelhaft zurück. Und deshalb, ganz ehrlich, es gibt irgendwann noch dieses zweite Gespräch, wo es mir wichtig ist zu sagen, ey, nein, du wirst davon nicht blind, wenn du dir einen runterholst und wenn es sich gut anfühlt, dann mach das halt. Ganz normal. Das gehört auch zur Aufklärung dazu, wenn du sagst, die Menschen sollen lernen, dass Sex auch etwas nicht ist wie in Pornos. Und zu diesem sich liebhaben gehört auch irgendwie seinen eigenen Körper kennen und akzeptieren. Und das ist nach wie vor ein ganz komisches Tabuthema. Genauso wie wir nicht über Wechseljahre sprechen, über Depressionen, über Insolvenz, über... Es ist irgendwie weird. Und ich finde, man kann über all das sprechen. Es ist eigentlich nicht schwer. Weil jeder
Tod.
Es versteht.
Ey, wir sind in der Kirche. Das Thema Tod. Oh. Was sagt er?
Das ist der Wecker, der sagt, wir haben noch 10 Minuten für Fragen. Wollen wir jetzt noch über den Tod sprechen oder später?
Wollen wir später über den Tod reden? Und jetzt vielleicht ein paar Fragen, 10 Minuten lang?
Also wenn ihr Fragen habt.
Gibt es jemanden, der eine Frage hat, jetzt vor Ort?
Masturbation oder Aufklärung oder irgendwas anderes.
Ihr müsst nicht so schüchtern sein.
Ich stehe mal auf, ich guck mal.
Steh mal auf, Christian. Bring noch ein paar Kekse mit.
Möchte jemand was fragen von euch? Was auch immer. Swiss was fragen, mich was fragen.
Boah, Leute, ihr seid echt lame. Ja, was ist das denn?
Nee, oder sie sind unglaublich gut unterhalten.
Das ist auch zu schweigend gerade.
Weißt du, wenn einer anfängt zu klatschen, klatschen alle anderen auch. Was, was?
Komm mal mit Mikro da.
Warte, ich geh mal zu dir.
Christian, machst du das mal?
Ja, ich mach das mal.
Das macht der Christian.
Hast du eine Frage zu Masturbation oder zu...
Nee, das war eigentlich nur ein Kommentar. Das ist so irgendwie diese Rehenscheinwerferlogik. Der Scheinwerfer kommt gerade und alle so, nö.
Gehörst du auch zu den Menschen, denen es unglaublich unangenehm ist, wenn man in so einer Zauberershow sitzt und der Zauberer läuft so durch den Gang und man weiß, gleich wird sich so einer rausgepickt und so, komm mal mit auf die Bühne, ja? Aber du hast keine Frage, ja? Das ist okay. Also wenn euch noch eine Frage einfällt, dann kommt nach vorne.
Ja, ansonsten, dann werde ich das Thema Tod jetzt noch aufmachen.
Ja, dann machen wir das Thema Tod auf. Und dann lassen wir vielleicht...
Also.
Wir fragen euch nach der zweiten Runde nochmal, aber wir machen jetzt noch ein paar Minütchen, dann machen wir Musik und dann gibt's Pause. Und dann Runde zwei.
Was ich beim Thema Tod, also man muss ja sagen, ich hatte einen Bekannten, der hat eine Zeit lang, der war in Brasilien und hat mit so Leuten, die wirklich im tiefsten Busch wohnen, einen Monat oder so gewohnt. Und er meinte, es war so krass, da stirbt andauernd irgendjemand weg. So, ey, ein Skorpionbiss, ein Schlangenbiss, irgendwie eine Entzündung, die nicht verheilt. Und trotz alledem sind die Menschen so dermaßen glücklich und die Gemeinschaft hält so zusammen. Und ich glaube, bei uns ist das Problem, dass wir den Tod so selten sehen und dadurch nicht wissen, was das Leben bedeutet. Also guck dir zum Beispiel jetzt mal Kiew an, ja? Also wenn du dir die Ukraine oder so anguckst. Ey, die Theater sind so voll wie nie, die Menschen feiern, wo sie können und eigentlich ist das immer vor dem Hintergrund, das kann jeden Tag vorbei sein. Und ich glaube, dass unsere westliche Kultur natürlich total die Paranoia davor hat, irgendwie den Tod. Nein, lass uns bloß nicht darüber reden. Und alles Kranke wird in irgendwelche Heime weggeschoben und auch psychisch kranke Menschen werden weggeschoben. Hey, die wollen wir nicht sehen. Im Internet zeigen wir alle, wie gut es uns geht, auch wenn es uns nicht so gut geht. Und ich glaube, wenn
Depression,
wir,
auch so ein Thema.
Genau, ja. Und ich glaube, wenn wir den Tod einfach ein bisschen mehr auch irgendwie in unser Leben lassen würden. Also weißt du, das ist Brasilien auch als Beispiel. Ne? Wenn du in Brasilien irgendwie in Rio lebst, dann hast du wahrscheinlich schon mal irgendwie gesehen, wie ein Erschossener irgendwo rumlag. Ne? Ich habe eine Bekannte, die hat da gelebt eine Zeit lang, die meint, das ist krass. Du siehst einfach, ich habe da zweimal Morde auf offener Straße gesehen. So, und es ist, natürlich stumpft es dich auch ein bisschen ab, aber es macht dir einfach nur bewusst, Bro, das Ding hier wird irgendwann vorbei sein.
Hast du Menschen sterben sehen, bevor du deinen Vater verabschiedet hast?
Also ich direkt sterben, ich habe meinen Vater ja auch nicht sterben, also ich habe ihn begleitet, ne? Ich habe ihn immer gesehen, wie es schlechter wurde, aber den Moment des Todes, da habe ich tatsächlich, waren wir auf dem Kleinstadtfestival.
Oh, du warst nicht da.
Nein, nein, aber das war auch okay, ne? Ich war da und dann sind wir nachts losgefahren und dann kam ich an und dann, ich wollte ihn eigentlich waschen. Wie gesagt, ey. 150 Meter von hier. Das ist wirklich krass, ne?
Alter.
Und ich wollte ihn eigentlich mit meiner Mutter waschen und das, die müssen dann schon gewaschen werden, weil dann kommt die Wundstarre. Und ich habe vorher schon Menschen, also tote Menschen gesehen. Meine Oma, mein Onkel, ein Freund war ich bei der Waschung dabei, der einen ganz schlimmen Autounfall hatte. Aber einen Menschen sterben sehen habe ich noch nie. Ich glaube, das ist ein wahnsinniges, das ist ein unfassbarer Moment, wenn du merkst, ey, da war gerade noch Leben und das entweicht. Und auch selbst da, bei den Menschen, die du begleitest, die im Sterben liegen, du siehst von Mal zu Mal, wie das Leben entweicht. Und ich glaube, nur dadurch, dass man sich das bewusst macht, wird einem auch erst klar, wie, ey, was für ein großes Wunder das ist. Ne? Und ich, auch wenn wir hier in der Kirche sind, ich bin kein Mensch, der daran glaubt, dass wir irgendwie wiedergeboren werden in einer Art und Weise. Ich glaube, das ist hier ein großer Zufall, ein großes Glück. Wir haben alle das losgezogen, wir sind hier, wir haben einmal so die Zeit hier auf der Erde, dieses Bewusstsein. Danach stürzt uns auch nicht mehr, weil wir kein Bewusstsein mehr haben. Aber ja, wir hängen dann und ärgern uns über Scheiße, die eigentlich keinen interessiert, vergleichen uns im Internet mit Menschen, die wir nicht mögen. Und und am Ende des Tages ist das dann irgendwann vorbei. So, und ich glaube, das ist einfach die Realität. Und wenn du das manchmal merkst, hey, es ist vorbei. Das ist kein Zufall. Ich habe, also, du hast bestimmt auch schon Freunde, die gestorben sind. So, ich habe Freunde,
wenn der erste Klassenkamerad stirbt,
ja,
ist das...
Ein alter Kumpel vom Fußball ist an Krebs gestorben. Wahnsinn. Mit Mitte 30.
Und das ist das Ding. Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen auch verschiedenen Arten von Tod. Es gibt diese katastrophalen Dinge, wie ein junger Mensch bekommt eine Krebsdiagnose, ist nach einem halben Jahr einfach weg. Irgendein Kind wird auf der Straße überfahren. Und dann gibt es eben die Sachen, wo ein sehr alter Mensch einfach geht, weil die Zeit vorbei ist. Und ich hatte das große Glück, und dafür schätze ich meinen Zivildienst so, und deshalb bin ich auch so ein Vertreter des unfreiwilligen sozialen Jahres, dass ich während meines Zivildienstes 5 Menschen, es waren alles Frauen, hab sterben sehen und dabei sein konnte. Und das waren alles welche, die hatten ein schönes Leben gelebt. Und der Tod war, es klingt jetzt so blöd, aber der war etwas Schönes. Die haben nichts bereut. Die waren da schon Jahre in diesem Altenheim, wo das war ein völlig okayes Altenheim, aber trotzdem langweilig. Teilweise ihre Kinder überlebt. Und das war schön, dass die gehen konnten. Und so konnte ich das als was Schönes, als was Wichtiges, als Ende des Weges annehmen. Ich habe absurderweise dann im exakt den gleichen Altenheim Jahre später meine Oma begleitet, die mit 98 gestorben ist. Und trotz aller dieser... Schönheit ist so ein doofes Wort, aber wenn es quasi so ein positiver, auch blöd. Ihr wisst, was ich meine. Also wenn es so ein Tod ist nach so einem Leben, war es ganz krass zu sehen, dass das trotzdem ein Kampf war. Die war 98 und das war einfach klar, sie stirbt, aber das war nicht wie bei Forrest Gump, wo innerhalb von einer Minute dann die Mama die Augen schließt und ist tot, sondern dieser alte Körper mit 98 Jahren hat gekämpft. Das war ein Prozess, der über 2 Stunden sich hinzog und danach war aber Frieden und das war gut. Und das ist nach wie vor auch etwas, genauso wie auch eine Patientenverfügung zum Beispiel, was so ein totales Tabuthema ist, wo ich das große Glück habe, dass zum Beispiel meine Eltern vor ein paar Jahren mir so eine Patientenverfügung gegeben haben, weil das auch etwas ist, du hast es selber erlebt mit deinem Papa, irgendwann kommt die Zeit und man muss drüber reden, weil wenn man drüber schweigt, dann passiert irgendwas und du weißt gar nicht, was sollst du mit deinem meistgeliebten Menschen, mit deiner Mama, deinem Papa machen, die im Krankenhaus liegen und du nicht weißt, sollst du die Maschine jetzt anlassen oder nicht?
Ey, meine Mutter ist damals, hat sich das Zimmer, also ist bei meinem Vater ins Zimmer, hat sich ein Bett reinstellen lassen und hat da jede Nacht geschlafen. Und mein Vater hat dann irgendwann so, die kriegen so ein Schnarchen, weißt du, was so ganz laut ist, wie so ein Rasseln. Weißt du. Genau, und wirklich, als wenn das Leben entweicht und meine Mutter konnte nicht schlafen. Und die ganzen Pflegerinnen da haben auch gesagt, gehen Sie mal nach Hause. Sie tun niemandem einen Gefallen, wenn sie hier bleiben die ganze Zeit. Und meine Mutter konnte nicht. So, wenn sie mal eine Nacht zu Hause geschlafen hat, hat sie mich angerufen und hat gesagt, ey, ich habe so ein schlechtes Gewissen Papa gegenüber. Und ich meinte, nein, musst du nicht. Er würde genau jetzt sagen, geh bloß nach Hause, schlaf. Und er meinte ja auch zu mir, ey, spiel bitte all deine Konzerte. Bitte guck mir nicht so beim Sterben zu. Ich will das nicht. Er sagt, ich freue mich, dass du etwas machst, was dir Spaß macht. Ich weiß, wie viele Jahre du gehasselt hast. Also gehasselt hat er nicht gesagt. Nein, aber wie viele Jahre du, also, ne, er weiß ja genau, was ich durchgemacht habe, so welchen Weg man gegangen ist. Und er meint, ich freue mich für dich und komm bloß nicht auf die Idee, irgendwelche Konzerte nicht zu spielen. Und ich war dann immer zwischen den Shows, es war ein Sommer, wo wir sehr viel gespielt haben, war ich dann auch immer bei ihm. Und nach 2 Stunden war ich so erschöpft, auch wenn er nur da lag. Ich war da und ich habe, du guckst deinem Vater beim Sterben zu und ich war so erschöpft und ich bin da abgehauen. Und war danach auch richtig erlöst. So, raus. Und es ist so krass. Und jetzt im Nachhinein, ey, ich würde alles dafür geben, nochmal so einen Moment zu haben mit ihm, weißt du? Einfach so, egal ob er reden kann oder nicht. Und das ist halt immer, was wir vergessen. So, wir gehen so selbstverständlich miteinander um, sind ekelhaft zueinander, so auch zu Menschen, die wir nicht kennen. Aber dass gute Freunde und eine gute Beziehung zu Menschen das Großartigste ist, was man haben kann, das vergessen wir immer. Und ich glaube, Dankeschön. Und ich glaube, das ist einfach, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Die Menschen, die machen es, die Gemeinschaft. So. Also ich liebe auch Gemeinschaft. Für mich ist so, meine Freunde, meine Band, das ist das Beste, was mir je passiert ist. Und wenn wir immer noch irgendwelche 100er-Konzerte spielen, es wäre mir scheißegal, das ist das Schönste. So.
Vielleicht nehmen wir das einfach als Überleitung und beenden jetzt hier die erste Episode und machen Musik einfach.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, aber wir beenden die.
Wir beenden die jetzt erstmal und sagen Dankeschön, genau. Weil wir auch einen Applaus brauchen, der sich gut anhört auf der Episode später bei Spotify.
Gleich ist er.
Und jetzt nochmal Swiss und die anderen Applaus in laut.
Lauter bitte. Genau, und wir sehen uns dann, hören uns dann nächste Woche mit Teil 2.
Genau, wir lassen die Leute jetzt hier eine Woche sitzen.
Eine Woche sitzen die Leute hier in der Kirche.
Und sehen uns bei Teil 2.
Teil 2. Dankeschön.